The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 16. April. Donald Trump hielt immer große Stücke auf seine wichtigste Verbündete in Europa, Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin von Italien.
Italy. We have a woman, a young woman who's
eine schöne Frau sei sie.
I'm not allowed to say it because usually it's the end of your political career.
Auch wenn man das ja nicht mehr sagen dürfe, sonst sei die politische Karriere dahin.
About a woman, that's the end of your political career, but I'll take my chances.
Hoch respektiert sei die nationalkonservative Politikerin in Italien, so wusste es der amerikanische Präsident zu berichten.
She's incredible and they really respect her in Italy. She's a very successful politician.
Aber sie ist auch deshalb erfolgreich, weil sie auf ihr Volk hört. Und ihr Volk mag den Donald Trump und vor allem seinen Iran-Feldzug nicht. Und als sie das jetzt laut sagte, da war das Tischtuch der Freundschaft zerschnitten. Denn, und das ist die Lektion dieser Tage, die Populisten bilden keineswegs einen weltweiten Block. Und sie steigen auch nicht unaufhaltsam auf. Will sagen, die Fehlprognose gehört zum Journalismus wie die Fliege zur Kuh. Prognosen werden als Gewissheiten oftmals dargestellt, Vermutungen als Wahrheiten verkauft. Aber die Realität, die hält sich nicht daran. Das italienisch-amerikanische Bündnis, also der Rechtspopulisten, überlebte schon den ersten Sturm nicht. So verwehrte sie der amerikanischen Armee die Nutzung militärischer Basen für den Iran-Feldzug. Und sie stellte sich auch noch hinter Papst Leo, der Trumps Iran-Angriff kritisiert hatte. Tja, und damit war es dann vorbei. Für all das kanzelte Trump jetzt Meloni ab. Sie sei ganz anders, sagt er, als er dachte. Sie ist inakzeptabel, teilte er einer italienischen Zeitung mit, weil es ihr egal sei, dass Iran eine Bombe habe, eine Atombombe. Aber Meloni blieb unbeirrt. Ich habe ihr nur gesagt, was ich denke, so sagt sie. Sie sei solidarisch mit dem Papst. Und ich würde mich in einer Gesellschaft, sagt sie weiter, nicht wohlfühlen, in der religiöse Führer das tun, was politische Führer ihnen sagen. Zumindest nicht in diesem Teil der Welt. Zitat Ende. Das war eine Backpfeife für ihren Freund Donald. Nächstes Beispiel, Ungarn. Das Land galt unter Viktor Orban als autokratisches System, in dem freie Wahlen schon gar nicht mehr denkbar schienen. Zumindest haben viele Medien genau so berichtet. Das Europäische Parlament übernahm dann die Schlagzeilen der Zeitungen in einer mehrheitlich beschlossenen Resolution. Zitat aus dieser Resolution: Ungarn kann nicht länger als eine vollständige Demokratie betrachtet werden. Das Land sei vielmehr, Zitat, das hybride System einer Wahlautokratie. Zitat Ende. Was für ein Unsinn! Kaum finden Wahlen statt, kaum hat sich das Volk von ihm abgewendet, passiert was? Der Mann wird, und zwar mit Pauken und Trompeten, abgewählt. Nichts Autokratie, Zweidrittelmehrheit für den Oppositionsführer. Kein Polizist ist auf der Straße, der das hätte verhindern können oder wollen. Viktor Orbans antieuropäische Rhetorik. Es gäbe Unterstützung für Selenskyj, sagte er, aber nur, wenn er russisches Öl bekomme. Tja, das kam beim Wähler zum Schluss einfach nicht mehr an.
We are ready to support Ukraine when we get our oil, which is blocked by them.
Und jetzt dann eben der Paukenschlag. Der kremltreue Orban wurde nach 16 Jahren höflich zu Bette gebracht. Peter Magyar heißt der neue junge Mann, dem über die Hälfte der Ungarn ihre Stimmen gegeben haben. Wie gesagt, Zweidrittelmehrheit im dortigen Parlament. Auch in Spanien regieren die zwei rechten Parteien Vox und PP nicht mit, weil sie bei der letzten Wahl die absolute Mehrheit verpasst haben. Und so kam es, dass, obwohl er nur als Zweiter durchs Rennen ging, der linke Pedro Sanchez in Madrid regiert. Tja, auch das kein Rechtsruck, sondern ein Sozialdemokrat für Trump, ein Sozialist. Und in den USA, apropos Trump, läuft's ja auch nicht rund für das Team des Präsidenten. Die Popularitätswerte von Trump sind seit Monaten auf dem Rückzug. Die Abkehr von der Freihandelspolitik, die zu einem Anstieg der Inflation führen wird, und der Krieg im Iran, der die Staatsverschuldung nach oben treibt, das haben viele, viele seiner Anhänger befremdet. Die Midterms werden die Stunde der Wahrheit werden. In Deutschland. Die AfD hat zwar die Union überholt, neueste Umfragen von Forsa, aber trotzdem, sie wird niemals den Kanzler stellen. Diese Prognose sei hier gewagt, denn über 80% der Wahlberechtigten, also alle Männer und Frauen über 18, wählen die AfD partout nicht. Auch die enttäuschten CDU-Wähler, das fand Forsa gestern heraus. Die große Mehrheit von 80% der Unionsabwanderer, also Menschen, die von Friedrich Merz enttäuscht sind, würde nicht zur AfD gehen, sondern zu anderen Parteien und im Zweifel lieber nicht wählen als AfD wählen. Kurz und gut, der große weltweite Rechtsruck fällt aus. Der Untergang der Demokratie sowieso. Wenn die Medien nicht immer übertreiben würden, wären sie glaubwürdiger. Hinter dem Aufstieg des Rechtspopulismus wartet nicht der nächste Hitler, sondern oft nur ein kräftiger Stoß heiße Luft. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview spreche ich jetzt gleich mit dem CDU-Nachwuchstalent und Staatssekretär für Digitales, Philipp Amthor. Und wir sprechen über die Begrifflichkeiten im politischen Spektrum, die oft verkürzt verwendet werden.
Wenn man glaubt, alles, was in der alten Logik nicht Mitte links ist, ist dann gleich rechts und rechtsradikal. Das ist ja wirklich einfach dumm.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat neueste Zahlen, und zwar von zwei Fat Cats der Wall Street. Und dann schauen wir auf die späte Ehrung echter Poplegenden in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Er ist einer der bekanntesten Gesichter der CDU, ein konservativer Kopf, ein Mann mit Zukunft in seiner Partei, Philipp Amthor. Mit Anfang 30 sitzt der Jurist aus MacPom im Deutschen Bundestag seit 9 Jahren schon. Er ist heute parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Naja, und Mitglied im Bundesvorstand der CDU ist er auch. Da mischt er kräftig mit, auch mit klaren Positionen in den großen Debatten. In einem FAZ-Beitrag mit dem Titel »Die Rechts-Links-Schablone trägt nicht mehr« hat er sich vor 3 Tagen wieder eingemischt. Daran stellt er die klassischen Begriffe von links, rechts und Mitte in Frage und spricht die CDU von dem Verdacht frei, zu sehr nach links gerutscht zu sein an der Seite der Sozialdemokraten. Denn alles, was die CDU in der Regierung tue, sei mittig, sagt und begründet er. Genau darum habe ich mit ihm gesprochen, über veraltete politische Zuschreibungen, aber auch über die wachsende Verunsicherung im bürgerlichen Lager. Hören wir doch mal rein, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Philipp Amthor.
Schönen guten Morgen, Herr Steingart, grüß Sie.
Die Wähler wollen Mitte rechts, aber am Ende bekommen sie immer Mitte links. Das sagen viele, auch ihrer Wählerinnen und Wähler. Sie haben ihn jetzt in der FAZ erwidert. Sie sahen ja da offenbar Handlungsbedarf, richtig?
Ja, in der Tat, weil ich finde, der Impuls, den viele Wählerinnen und Wähler da haben, der ist ja durchaus nachvollziehbar und das begegnet mir oft auch. Und das hatte ich zum Anlass genommen, auch nochmal ein bisschen grundlegend darüber zu reflektieren, ist das eigentlich richtig mit dieser Erzählung Mitte rechts und Mitte links? Und ja, der eigentliche Befund ist diese Kategorien rechts und links und Mitte. Ich glaube, die führen uns für die richtigen Probleme der Zeit nur bedingt weiter im Moment.
Sie schreiben, die zentralen politischen Konflikte unserer Zeit verlaufen vielmehr zwischen Verantwortung und politischer Erregungsbewirtschaftung, zwischen Ordnungsbewusstsein und Revolutionsgestus, zwischen Achtung und Verachtung. Das sind große Worte, Herr Amthor. Wen genau haben Sie da gemeint?
Ja, ich will schon sagen, und das kann man hier ja vielleicht auch nochmal deutlich machen, weil es Überschneidungen natürlich meiner Unterscheidung und dem gibt, was viele verkürzt dann als Rechts-Links-Unterscheidung verstehen, diese Erregungsbewirtschaftung, nur Probleme zu forcieren, ohne über Lösungen zu reden, das hat ja nicht nur die AfD exklusiv, das sehe ich bei der Linkspartei und bei anderen Vertretern ganz im klassischen Bild linker Strömungen ja ganz genau. genauso. Also wenn ich sage, die Kategorien rechts und links tragen nicht mehr so, heißt das jetzt nicht, sich einer Linken um den Hals zu werfen, die ihrerseits genauso Hang zu Chaos, Vulgärpopulismus und Instabilität hat, wie ich es in meinem Beitrag beklage, auch für Teile sozusagen der vermeintlichen rechten politischen Kategorie.
Gleichwohl sind viele ihrer Wähler doch ein bisschen verunsichert. CDU war früher schon auch eine Unternehmerpartei, eine Partei des Mittelstandes. Jetzt kommen so Begriffe wie die Übergewinnsteuer, findet Herr Söder prima, die SPD auch. Tankrabatt, ja, der Staat fängt an, Preise zu subventionieren, findet Roland Koch, Chef der Ludwig-Erhard-Stiftung, auch nicht so lustig. Und dann jetzt die Aufforderung an die Unternehmer, doch jedem Beschäftigten und zwar Amtor leistungsunabhängig einfach mal 1.000 Euro in die Hand zu drücken, weil die Straße von Hormuz gerade gesperrt ist. Naja, also irgendwie links, rechts geschenkt, aber ist das die alte Union?
Da sprechen Sie ja einige der Punkte richtig an. Was die Übergewinnsteuer angeht, da hat die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche ja einen durchaus richtigen, nachvollziehbaren Punkt. Ich glaube, die besseren Argumente sprechen dagegen und ich glaube das nicht. Die Diskussion führt uns insbesondere in der aktuellen Lage nicht weiter. Da hat Katharina Reiche schon recht. So, und auch ihr Punkt ist ja durchaus richtig. Gerade die Frage, 1.000 Euro für alle Arbeitnehmer steuerfrei als Aufforderung an die Unternehmer, das wäre grob falsch. Wir dürfen nicht als Staat Geschenke zulasten Dritter verteilen, sondern es geht einfach darum, dass wir mit dieser Entlastungsprämie einen steuerlichen Vorteil schaffen wollten, auch sozusagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber klar ist, das, was dort an Prämien ausgezahlt werden soll, das muss erstmal erwirtschaftet werden. Und in vielen, gerade kleinen mittelständischen Betrieben, Handwerksbetrieben, ist das im Moment in der aktuellen wirtschaftlichen Lage überhaupt nicht darstellbar. Und deswegen finde ich, erfordert es eine notwendige und richtige Einordnung. Und ich bin deswegen auch froh, um das mal deutlich zu sagen, dass es auch eine gesunde Skepsis gibt, dass hier nicht der Staat mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler da jetzt aus vollen Kanonen vorangehen sollte, dass etwa Sven Schulze jetzt für Sachsen-Anhalt gesagt hat, nein, in der Lage wäre das das falsche Signal, wir zahlen das nicht aus, finde ich richtig. Denn es kann ja nicht sein, dass jetzt in dieser schweren Wirtschaft Lage es eine Menge Frustration und Enttäuschung bei Mittelstand, Handwerk, Gewerbe gibt und am Ende nur der öffentliche Dienst irgendwie Profiteur des Ganzen ist. Das wäre eine falsche Entwicklung und ein Bild, das wir auch nicht erzeugen wollen. Deswegen gut, dass wir das nochmal einordnen können.
Aber sagen Sie den Unternehmerinnen und Unternehmern jetzt, zahlt das aus oder was? Was ist Ihre Botschaft? Ich habe es nicht ganz verstanden. Also der Staat, sagen Sie schon mal, sollte nicht vorangehen, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Denn das ist ja wiederum nur das Geld, das er von Ihnen und von mir vorher eingesammelt hat. Aber die Unternehmer, sollen sie so oder sollen sie nicht?
Sie entscheiden das selbst. Die brauchen dafür keine Ratschläge eines parlamentarischen Staatssekretärs.
Kommen wir nochmal zu links, rechts zurück. Man könnte ja, ich drehe den Tisch mal rum, sagen, ja, Sie haben recht, links, rechts gilt gar nicht mehr. Und genau das nehmen viele Wähler auch für sich in Anspruch und lassen sich von dem Label rechts gleich AfD, auch rechtsextrem, gar nicht mehr abschrecken. Die SPD hat das insbesondere im Wahlkampf versucht. Ihr seid Nazis, hat Herr Klingbeil an die Adresse von Frau Weidel gesagt. Die Wähler irritiert das offenbar gar nicht mehr. Das heißt, dieses Links-Rechts-Schema, das Sie beschreiben, gilt tatsächlich auf eine dann auch vielleicht gar nicht so vorteilhafte Art nicht mehr. Was sagen Sie den Wählern, die zur AfD gehen? Und das sind nicht wenige. Die AfD hat gerade heute Morgen wieder die CDU überholt in den Umfragen bei Forsa.
Also ich würde sagen, der erste Teil Ihrer Aussage ist überhaupt nicht beunruhigend. Der zweite macht mir größere Sorgen. Also der erste Teil der Aussage zu sagen, die Leute lassen sich nicht vom Links-Rechts-Schema irritieren, das finde ich auch folgerichtig. Und ich habe im Bundestag ja selbst mal eine Rede gehalten, wo ich eben auch deutlich gemacht habe, wenn man glaubt, alles, was in der alten Logik nicht Mitte links ist dann gleich rechts und rechtsradikal. Das ist ja wirklich einfach dumm. Also das halte ich für grob falsch, aber ich halte es gleichzeitig, und das ist der zweite Teil der Aussage gewesen, zu sagen, na, wenn die Leute dann halt sagen, wenn das rechtsextrem ist, dann ist das so. Damit würde man, wenn man es in einem zu geifernden und falschen Ton macht, die AfD ja bagatellisieren. Denn die AfD ist nämlich nicht eine normale, nicht Mitte-Links-Partei, sondern die AfD ist ja eine Partei, die in sich für das steht, was ich eben als kategorialen Abgrenzungsfall auch beschrieben habe. Instabilität, Chaos, Vulgärpopulismus und vor allem ein in sich nicht schlüssiges Konzept. Also die springen doch selbst in allen möglichen politischen Inhalten komplett hin und her und sie stehen an vielen Stellen vor allem für das, was ich im Kern ablehne, nämlich einen Anti-Institutionen-Gedanken, der sich vor allem nicht auf das konstruktive und bewahren und sittliche Weiterentwickeln unserer Ordnung setzt, sondern der irgendwie mit der Faust in der Tasche so ein konfrontatives Klima in der Gesellschaft befeuert, das die Probleme unserer Zeit nicht lösen wird.
Das heißt aber, Herr Amthor, für Sie ist das Geraune auch in Kreisen der Unionsfraktion über eine Minderheitsregierung, da ist kein Fleisch an dem Knochen, richtig?
Ja, also ich glaube schon, die internationale Lage gebietet es, zu sehen, welchen großen Wert eine stabile Regierung hat. Also keines der Probleme in diesem Land wird kleiner, wenn wir eine instabile Regierung hätten mit wechselnden Mehrheiten. Wir sehen doch, dass gerade viele der großen Herausforderungen Deutschlands ja nicht nur im Inland entstehen, sondern auch international bedingt sind. Wir brauchen einen Bundeskanzler, der auch eine Führungsrolle in der Europäischen Union übernehmen kann. Wir brauchen einen Bundeskanzler, der auf der internationalen Bühne souverän auftreten kann. Und es ist im Übrigen strategisch auch ein großer, großer Fehler. Wir als Christdemokraten haben auch ein historisches Erbe, das uns von dem, wofür diese AfD steht, abgrenzt. Und deswegen bin ich da sehr, sehr klar. Ich glaube, es bringt nichts, jeden Tag darüber nachzudenken, wie andere Regierungskonstellationen aussehen können, sondern wir müssen das, was diese Regierung verabredet hat, umsetzen. Das ist der Weg, um wieder zu besseren Verhältnissen in Deutschland zu kommen.
Aber dann sagen Sie doch abschließend nochmal, warum Ihrer Einschätzung nach, und in diesem Podcast gilt das Motto nichts als die Wahrheit, warum ist dieser Bundeskanzler, obwohl er eigentlich zu dieser Zeit, zu dieser ökonomischen Zeit zu passen scheint, so schrecklich unbeliebt? 80% mittlerweile sagen, er ist der falsche Mann. In so einer internationalen Umfrage aus den USA, Morning Consult heißt die Firma, Forsa berichtet darüber heute Morgen, ist er von allen 24 befragten Ländern der unbeliebteste in seinem Land. Warum ist das so? Was ist Ihre Erklärung?
Ja, wissen Sie, ich halte das für völlig falsch, wenn man sich immer als Politiker tagesaktuell an den Umfragen orientiert.
Also diese Umfragen, sagen Sie, einfach mal für 2 Jahre zur Seite legen und klare Kante machen und einfach mal klug regieren. Das ist das, was Sie sagen?
Man kann ab und an mal in die Umfragen schauen, ich glaube, aber es ist für die Ergebnisse manchmal besser, wenn sich viele Politikerinnen und Politiker in Berlin die Stunden, die sie sich mit Umfragen und Demoskopie beschäftigen, vielleicht mit der Lösung von Sachproblemen, für die Entbürokratisierung von Dingen, für die Beschleunigung von Verfahren, für kluge Reformen im Sozialbereich, wenn man sich damit beschäftigt statt mit Umfragen, ist, glaube ich, für die Bürger mehr gewonnen.
Und auch mal auf die eigene Wirtschaftsministerin hört, ist doch auch nicht schlecht. Oder standen Sie hinter ihr?
Ich stand hinter ihr, das habe ich jetzt auch bekräftigt. Und im Übrigen ist das ja auch richtig, dass sie da nicht den Stürmen sozusagen da zuerst nachgegeben hat. Ihre Position zur Übergewinnsteuer und anderem waren richtig. Und Katharina Reich ist ein Gewinn für diese Bundesregierung. Ich schätze die Zusammenarbeit mit ihr.
Na, danach kann doch gar nichts mehr kommen, Herr Amthor. Ich entlasse Sie in Ihren Tag und bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank. Alles Gute, Herr Steingart.
In Europa haben wir uns heute schon umgeschaut, aber es lohnt sich, auch die anderen Winkel dieser Erde nicht zu vergessen. Wir von The Pioneer schauen regelmäßig auch anderswo vorbei und am liebsten live und in Farbe mit unseren Pioneer Expeditions. Hier gucken wir mit einer ökonomischen Brille nicht nur auf, sondern in diese Länder. Wir reisen dorthin, wenn Sie wollen, nehmen wir sie einfach mit. Unsere nächste spannende Reise ist kaum noch einen Monat hin, nämlich vom 17. bis zum 24. Mai geht's diesmal nach Singapur und nach Malaysia. Sie können 4 Städte in der Region entdecken, begleitet vom Journalisten und Asien-Experten Frank Sieren. Der lebt seit 30 Jahren in Asien, genauer gesagt in Peking, und kann auf ein enormes Wissen über die gesamte Region zurückgreifen. Er erklärt, was Singapur und Malaysia ökonomisch so spannend macht.
Aber im Unterschied zu Singapur sind in Malaysia die Löhne noch sehr niedrig. Das Pro-Kopf-Einkommen an Kaufkraft gemessen liegt so etwa bei 35.000 US-Dollar, ist also halb so groß wie das von Deutschland. Bei einem Wachstum im vergangenen Jahr auch von über 5%. Und da sieht man jetzt schon, wie sich eben Singapur und Malaysia sehr, sehr gut ergänzen. In Malaysia kann man eher produzieren. In Singapur sitzt dann eher die Zentrale, weil da kriegt man leichter Manager. Der Handel wird über Singapur abgewickelt. Das ist eine ganz gute Symbiose, die eigentlich immer wichtiger wird in der Region.
Auf dieser Expedition, für alle, die sich tiefer in diese Märkte einarbeiten wollen, öffnen wir Türen, die sonst verschlossen blieben. Statt Vorträgen gibt's echte Insights, wertvolle Kontakte. Das Ganze ist auch eine Bildungsreise, aber ich würde sagen eher ein Business-Trip, der Sie inspirieren und unternehmerisch vorbereiten soll. Tja, Erkenntnisgewinn garantiert. Klingt interessant? Dann werfen Sie einen Blick in die Shownotes. Alle Infos zu dieser Reise finden Sie genau dort. Ich hoffe, Sie sind dabei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist weiter Berichtssaison und die Zahlen analysiert für uns heute Morgen Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Es geht weiter, Anne, mit den großen Geldhäusern Bank of America und Morgan Stanley. Wie lief es da im vergangenen Quartal?
Ja, beiden Großbanken geht's tatsächlich deutlich besser als gedacht. Und die Wall Street merkt gerade, wie profitabel Volatilität sein kann. Bei der Bank of America sprang der Gewinn um 17% nach oben. Da gab's das höchste Ergebnis je Aktie seit fast 20 Jahren. Getrieben wurde das vom starken Zinsgeschäft und vor allem von einem Rekordquartal im Aktienhandel, wo die Erlöse um 30% zulegten. Auch Investmentbanking und Vermögensverwaltung liefen deutlich besser und auch die Kreditqualität bleibt stabil, sodass die Risikovorsorge sogar unter den Erwartungen lag. Morgan Stanley hat vor allem auf der Marktseite geglänzt. Der Gewinn stieg um 29%, der Umsatz um 16%. Sowohl der Aktienhandel als auch das Anleihe- und Rohstoffgeschäft erreichten Rekord- oder nahe Rekordwerte. Von der Energievolatilität durch den Iran-Krieg profitiert die Bank also sehr. Dazu kamen kräftige Zuwächse im Investmentbanking und ein neues Rekordquartal im Wealth Management. Also unterm Strich kann man sagen, beide Institute zeigen ein sehr robustes Bild. Starkes Trading, wiederbelebtes Investmentbanking, stabile Kunden und auch wenn im Hintergrund alle betonen, wie komplex die Risiken durch Krieg, Energiepreise und hohe Bewertungen geworden sind, sieht man davon aktuell bei den Banken noch nichts, Gabor.
An und wie reagieren die Märkte sonst eigentlich aktuell auf diese politisch ja etwas unruhige Lage?
Ja, die reagieren tatsächlich erstaunlich optimistisch, fast so, als würden sie dem Frieden schon vorauslaufen. Der S&P 500 ist gestern um 0,8% gestiegen und hat ein neues Allzeithoch markiert. Der Nasdaq ebenfalls, und zwar ging es da um 1,6% nach oben, ebenfalls Rekord und bereits den 11. Gewinntag in Folge. Der Dow hängt etwas hinterher und schloss leicht im Minus, aber insgesamt läuft eine klare Risikobereitschaftsrallye. Auslöser ist die Hoffnung, dass der Iran-Krieg sehr nahe am Ende ist, wie es Donald Trump formuliert, und dass eine zweite Verhandlungsrunde die Straße von Hormuz wieder dauerhaft öffnet. Viele Anleger hatten ihre Risiken zuvor reduziert und müssen jetzt zurück in den Markt, um die Rallye nicht zu verpassen. Deshalb sehen wir neue Höchststände, obwohl der Konflikt offiziell ja noch gar nicht beendet ist.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass so manche absolute Musiklegende es erst jetzt in die Rock'n'Roll Hall of Fame geschafft hat. Wer neben Phil Collins dieses Jahr noch in diesen musikalischen Tempel aufgenommen wird, das wurde am Montag bei ABC, dem amerikanischen TV-Sender, verkündet. Billy Idol ist also auch dabei. Joy Division und New Order. Seit 1986 wird jedes Jahr eine neue Riege von Musikern in diesen heiligen Hallen aufgenommen. Eine Jury von rund 1200 Experten, bestehend aus Kennern der Musikindustrie, Historikern und aus Musikern, die die Aufnahme selbst schon geschafft haben, wählt diese neue Klasse aus. Auch Fans dürfen zu einem kleinen Teil allerdings nur mitbestimmen. Die Künstler müssen sich ihren Platz wirklich hart verdienen, vor allem nämlich mit Geduld. Mindestens 25 Jahre muss ihre erste Veröffentlichung her sein, damit sie überhaupt in Betracht gezogen werden. Taylor Swift zum Beispiel, momentan die einflussreichste und wahrscheinlich auch bestverdienste Künstlerin der Welt, muss also noch 5 Jahre warten. Mindestens. Ihre erste Single feierte dieses Jahr erst das 20-jährige Bestehen. Sie wartet und wir warten mit ihr. Und wir verkürzen uns diese Wartezeit zum Beispiel mit ihrem sehr schönen Song »The Fate of Ophelia«. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen Tag. Und morgen begrüßt Sie aus diesem Studio an diesem Mikrofon meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkamp.